Ja, ich danke ganz herzlich, André, für deine herzliche Begrüßung. Und es ist ja für mich schon also ganz vertraut, hier zu fahren. Irgendwie, ja, so dass ich dann eben vergessen habe, noch zu klären, wie denn das ist mit dem Mikrofon und so. Das ist eigentlich das Zeichen von Entspannung, oder? Dass man sich nicht schon Sorgen macht, was muss ich denn, wie, wo, was, sondern es kommt dann schon gut. Und so ist es ja jetzt auch. Und ich freue mich wirklich, bei euch zu sein. Und wir sind jetzt gut warm gelaufen auf das Wort hier, das ich gerne mit euch möchte teilen. Es steht im Lukas-Evangelium. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Also ich habe jetzt keine Folie dabei, wo man das noch einblenden oder so, sondern es ist super, wenn ihr eine Bibel dabei habt, denn wir werden ein paar Mal gemeinsam reinschauen. Und so auch jetzt. Und für das Hören, das erwartungsvolle Hören auf sein Wort an uns, jetzt hier in diesen Versen vom Lukas-Evangelium, im Kapitel 6, im Vers 18, da heißt's: Die Menschen waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und jetzt kommt der bemerkenswerte Aussage. Und alles Volk wollte ihn, Jesus, berühren, denn eine Kraft ging von ihm aus. Denn eine Kraft ging von ihm aus, die alle heilte. Herr Jesus Christus, lass uns etwas von dem, das, was du da beschreibst, lass Wohnung finden in unseren Herzen und in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Wir ehren dich, wir loben dich für dein Wort, wir loben dich für deine Kraft, die auch uns erreicht, heute an diesem Sonntag. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Denn eine Kraft ging von ihm aus. Ich werde auf das zurückkommen. Seid nicht irritiert, wenn ich jetzt einen Moment dann ein bisschen Schlaufe mache, bis wir wieder dorthin kommen. Es kommt wieder. Eine Kraft ging von ihm aus. Ich habe, wie das manchmal so ist mit der Bibel, über viele Jahre nicht so richtig geachtet auf die Formulierung. Beziehungsweise ich habe sie vielleicht wie ein Stück selbstverständlich genommen. Und dann hat sie mich mehr und mehr angefangen zu beschäftigen. Und es gibt so die Momente, wo dann auch die Sehnsucht, das zu sehen und jetzt zu erleben, ganz besonders wieder ja vorkommt in unserem Leben. Mir wenigstens geht es so. Dass es so einen Moment gibt, wo ich mich wieder stark an die Formulierung erinnere und wo ich denke, ja, genau, das ist das, was wir jetzt hier würden brauchen. Ich habe gerade in meinem näheren Umfeld, ist mir das wieder so zuvorderst gekommen, weil eine Person, wo wir schon so viel Gebet in sie investiert haben, an einer schweren, psychisch-physischen Not leidet und es sieht so aus, als würde sich das einfach nicht verbessern. Und dann denke ich manchmal, Herr Jesus, wie war denn das da gewesen? Eine Kraft ging von ihm aus. Und ich wünsche mir, die jetzt sehen, immer wieder neu, noch viel mehr zu sehen in meinem Leben. Aber ohne Krampferei. Ohne, dass wir irgendwie einen geistlichen Kopfstand machen und irgendwie wie Schlangenmenschen uns verbiegen. Eine Kraft ging von ihm aus. Es tönt so natürlich da. Auch ohne etwas vorzumachen. So würde ich das beschreiben. Seit einigen Jahren begleitet mich neben dem oder in dem Zusammenhang ein paar Sätze von Oscar Murillo. Das ist ein nairobischer Pastor, hat in Nairobi eine Kirche gegründet unter jungen Studenten. Und er war vor ein paar Jahren in Deutschland an einer Pastorenkonferenz und hat dort Vortrag gehalten. Und wir können ja ganz viel lernen von Menschen aus anderen Erdteilen, zum Beispiel aus Afrika oder aus Lateinamerika oder aus Asien. Und so hat er, und ich bin selber nicht dort dabei gewesen, ich habe nur ein Büchlein, ist mir irgendwie per Zufall, ich glaube sogar aus der Brocke, keine Ahnung mehr, ist mir in die Hand gekommen, wo die Vorträge drin sind. Und ich habe die vor vielen Jahren mal gelesen und dann bin ich über eine Stelle gestolpert und ich werde die nie mehr vergessen. Und ich erinnere mich immer wieder im Zusammenhang mit dem, eine Kraft ging von ihm aus, das erwartungsvolle Rechnen mit dieser Kraft. Da muss ich immer wieder an Oscar Murillo denken. Ich lese einen Abschnitt von dem, was mich da so beschäftigt. Er sagt dann in der Runde von denen, wahrscheinlich Männer sind das gewesen, ich möchte dir persönlich eine Frage stellen. Welche Gebete sprichst du im Moment, die dir völlig unmöglich erscheinen? Was erbittest du von Gott, von dem du weißt, dass du es niemals mit all deinem Geld, deiner Kraft, deiner besten Strategie und deinen Fähigkeiten erreichen kannst? Und jetzt kommt der Satz, der mich so begleitet. Welche unmöglichen Gebete betest du? Welche unmöglichen Gebete betest du? Und wenn du als ein Leiter einer Gemeinde so im Gebet vor Gott trittst, fängt Gott dann an zu schwitzen, wenn er deine Gebete hört? Sagt er dann, boah, das sind aber Gebete. Und tropft dann der Schweiß von seinem Gesicht, weil er sich vorstellt, was er jetzt alles tun muss, um diese Gebete zu erhören? Weißt du, letztendlich hängt es nicht von unserer Kraft ab. Es hängt auch nicht von den finanziellen Mitteln unserer Gemeinde ab. Es hängt noch nicht einmal von der Anzahl der Gemeindeglieder ab, die die Arbeit tun können. Der Ort, an dem alles beginnt, ist Vision, Gebet und Glaube. Lasst uns Gebete beten, von denen die Zuhörer sagen, das ist total verrückt. Wie kannst du Gott um so etwas bitten? Das ist unmöglich. Und dann sagen wir, stimmt's genau. Wir beten unmögliche Gebete. Denn Gott hat gesagt, dass uns, dass ihm nichts unmöglich sein wird. So, und das ist die Sehnsucht, die mir immer wieder kommt. Und seit ich das gelesen habe, habe ich angefangen, ganz bewusst unmögliche Gebete zu beten. Einfach den Regler aufzuschieben, nicht runter. Die Intensität und den Mut zu erhöhen. Die Juden sagen dem Chutzpe, Frechheit. Eine Frechheit, die Gott gefällt. Weil sie nicht unverschämt ist. Es ist ein bisschen unverschämt, aber für Gott nicht. Chutzpe, sagen dem die Juden. Es ist ein Übermut, wo er Freude hat daran. Und das wünsche ich mir. Dass nicht nur, dass der Übermut uns prägt, sondern dass wir aus dem Übermut heraus nochmal ganz andere Erwartungen haben, Gott gegenüber. Vielleicht kennst du das auch. Und es kommt ja immer dann so in den Vordergrund von unserem Leben, wenn irgendetwas passiert, was uns ja Not bereitet, wo jemand ansteht, wo jemand krank wird, wo eine Ehe droht auseinanderzubrechen, wo irgendwie, wo man halt einfach mit der gefallene Anteil in dieser Welt, von dieser Schöpfung von Gott, wo wir mit dem konfrontiert sind, dort kommt ja dann der Wunsch, dass Gottes Kraft sich jetzt zeigt. Und wir sind ja da in einer schwierigen Spannung zwischen dem, dass die Kraft von Gott da ist, zur Verfügung steht, aber dass sie eben noch nicht in Perfektion alle Bereiche vom Leben durchzieht, weil die Vollendung immer noch etwas ist, wo wir darauf warten. Also wir sind in einem herausfordernden Zwischenzustand bei diesem Thema. Von dem, was da schon möglich ist, was Gott verheißt, was Gott will tun und auch immer wieder tut. Sein Reich, wo seit Jesus in einer Dimension da ist, wie sie vorher nie ist da gewesen. Und gleichzeitig wissen wir alle, erst wenn er zurückkommt, wird sich das vollenden, wird jede Träne abgewischt, auch die letzte, wird eingerenkt, was noch ausgerenkt ist, wird heil, was noch unheil ist. Erst dann ist alles wieder an seinem Platz, wo Gott dafür bestimmt hat. Und so leben wir irgendwie zwischendrin. Und die Frage ist ja jetzt einfach ein bisschen, was betonen wir mehr? Betonen wir mehr die Seite, dass wir sagen, ja, es ist halt noch nicht so, dass alles vollendet ist. Es ist nicht die einzige Realität in unserem Leben und in dieser Welt, dass das Reich von Jesus drinnen Platz genommen hat. Betonen wir das, also eher das noch nicht, oder betonen wir es schon, nämlich, dass der Heilige Geist in einer Dimension da ist, wie er es vorher in der ganzen Geschichte nie ist da gewesen, vor dem Kommen von Jesus. Also betonen wir eher die Begrenzung oder betonen wir eher da, wo da ist. Das ist ein bisschen mit dem halb leeren und dem halb vollen Glas, oder? Reden wir über das halb volle Glas oder reden wir über das halb leere Glas? Das erste steht, das halb volle Glas steht für Erwartung. Es steht für Dankbarkeit. Und das halb leere Glas halt für Begrenzung und für Ernüchterung. Und ja, es gibt beides in unserem Leben. Ich bin Realist, nicht weil ich es bin, sondern weil das Neue Testament das auch ist. Wir müssen uns beidem stellen. Noch jetzt. Nicht für die Ewigkeit, aber da jetzt. Wir müssen uns beidem stellen. Aber alles in allem möchte ich schon den Fokus mehr auf die Erwartung legen als auf die Begrenzung. Denn ich sehe, dass Jesus das so gemacht hat. Ich sehe, dass die Jünger das, wo sie dann langsam gemerkt haben, um was es geht, das so gemacht haben. Ich sehe, dass der Paulus das so gemacht hat. Ich sehe, dass die Bibel voll von dem Ausblick ist auf die Erwartung. Und auf der Erwartung da und auf der Erwartung dort. Die doppelte Erwartung für da und für dort. Und dass es ums halb volle Glas geht, nicht ums halb leere. Und ich möchte und ich wünsche mir und ich bete darum, dass Gott heute meine und deine Erwartungsmuskeln da einfach wieder stärkt. Wir brauchen ja das manchmal, so wie die Fußballer, die brauchen zwischendurch, wenn sie sich ein bisschen verkrampfen, müssen sie wieder ein bisschen die Verkrampfung lösen, brauchen wieder eine Wärtli-Massage, sodass sie wieder laufen können. Und so brauchen wir das eben auch. Wir brauchen manchmal so eine innerliche Herzens-Waden-Massage, um wieder zu laufen, in der Erwartung, nicht in der Begrenzung. Ich glaube, dass es in der Bibel, und das ist eigentlich die Entdeckung, die für mich so wertvoll ist, dass es in der Bibel so etwas gibt, wie ein Modell, das den Kraftkreislauf zeigt. Eine Kraft ging von ihm aus. Das ist ja nicht einfach nur etwas, was über Jesus gesagt ist. Ich bin seit einiger Zeit noch viel mehr davon überzeugt, dass das im Grunde genommen ein Modell ist für uns. Und dass es in der Bibel eine Art einen Kraftkreislauf gibt, wo man beobachten kann, wo etwas davon zeigt, wie die Gesetzmäßigkeit von dieser Kraft in unser Leben kommt und wie sie von uns her weiterfließt zu den Menschen, die um uns herum sind. Ich nenne das eben den Kraftkreislauf. Keine Angst, ich halte euch jetzt hier nicht einen Schülervortrag, nehme aber gleich den Flipchart. Ich räume noch gerade ein bisschen ab bei euch. Nehmen aber da gleich kurz den Flipchart führen, um das euch zu zeigen, weil manchmal hilft es einem ja dann, um so etwas mitzunehmen. Ich möchte mit euch zeigen, wie man bei zwei ganz wichtigen Persönlichkeiten in der Bibel den Kraftkreislauf sehen. Jetzt siehst du es du nicht mehr. Okay. Ja, das ist gut. Bei der ersten grossen Leitungsperson in der Bibel zeigt sich der Kraftkreislauf. Und er zeigt sich dann einmal vollendet bei Jesus selber. Und ich hoffe, dass die biblische Verankerung von dem Verständnis uns freisetzt, wieder in dieser Erwartungshaltung die unmögliche Gebet zu beten und zu erwarten, dass Kraft von ihm, und ich habe sogar die Frechheit, die Chuzpe zu sagen, von uns ausgeht. Da ist zuerst der Mose. Der Mose ist, er ist ein Senior, der Gott ihn ruft. Einer, der im Grunde genommen nicht mehr so schambar viel erwartet, wahrscheinlich. Ich meine, er hat noch so seine Aufgabe. Mein Vater ist jetzt 88 und er hat auch noch so seine Aufgabe. Und das tut ihm gut. Und so hat der Mose auch noch seine Aufgabe. Er hütet die Schafe. Ja, und wenn man einen guten Hund noch hat, der einem hilft, dann kann man das als Senior noch tipptopp. Der Hund übernimmt dann das Springen, oder? Für den Hirt. Und so scheint es, als wäre für ihn, er ist einfach dankbar, dass er noch einen Platz hat. Und dann kommt Gott und bricht ihn in seine Pension. Und so kraftvoll mit dem Dornbusch. Und der Mose winkt ab. Es wäre eine Predigt für sich. Ich muss immer wieder schmunzeln. Der Mose winkt dreimal ab. Und dreimal heisst wir kennen die Dreieinigkeit, also in der biblischen Symbolik heisst dreimal ganz. Wir haben schon noch eine andere Zahl für ganz oder für Vollendung, das ist 7. Und das 8. ist nochmal die Vollendung von der Vollendung. Aber es geht mir nicht um die Zahl. Aber mit dreimal wollte ich einfach sagen, er hat wirklich nicht wollen. Und Gott hat dreimal gesagt, aber ich meine es ernst. Und nach dem dritten Nein von Mose sagt Gott, das heisst es in der Bibel, da wurde der Herr zornig. Aber er haut ihm den Kreis auf den Kopf, sondern sagt, so komm jetzt, gang. Und dann geht der Mose. Und von dem Moment an, im Leben von dem Senior, es ist nicht spät, begibt er sich in den Kraftkreislauf. Und was ich damit meine, versuche ich euch zu zeigen. Es fällt mir auf, dass es drei Sachen immer wieder gibt im Leben von Mose. Drei Sachen, die vorher nicht so beschrieben sind in seinem Leben, aber von dem Moment an, sind die beschrieben. Das Erste, was ihm auffällt, wenn man Exodus, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose und so weiter liest, ist, dass der Mose, obwohl er da mit dem Volk unterwegs ist, immer wieder sich draus nimmt. Auch Gott ruft ihn immer wieder draus und sagt, jetzt will ich mit dir allein reden. Jetzt komm du allein. Wir sehen, dass was um Sinai geht, und er auf den Berg auf Gott, der Mose geht allein auf den Berg auf. Er nimmt Älteste mit, aber die müssen unten warten. Und dann geht er allein. Und er kommt oben runter mit dem 10 Geboten. Und dann erwartet ihn das goldige Kalb dort unten. Der Mose zerschmettert die Gesetzestafeln. Und Gott ruft ihn nochmal auf den Berg auf. Und er bleibt den ganzen 40 Tage dort oben. Allein mit Gott. Er ist allein mit Gott auf dem Berg. So, das sind so zwei einmalige Erfahrungen, könnte man sagen. Das ist eine zweimalige Erfahrung. Er allein mit Gott auf dem Berg. Und es gibt aber noch etwas, das ganz regelmäßig stattfindet. Und für das lade ich euch ein, das 2. Mosebuch hineinzuschauen, ins Kapitel 33. 2. Mose 33. Dort ist eine Art, etwas in seinen Alltag eingebaut, beschrieben. Exodus, 2. Mose, Kapitel 33. Dort steht ab Vers 16. Sage ich das jetzt richtig? Nein, 33 ab Vers 7. Dass Mose ein Zelt aufgestellt hat, außerhalb vom Lager. Außerhalb von der ganzen Zeltversammlung, die es da immer wieder gegeben hat. Und er nannte es, heisst es im Vers 7, 33, 7, er nannte es Zelt der Begegnung. Und das ist so quasi seine Andockstelle beim Himmel. Dort ist er immer wieder gegangen. Und das heißt dann im Vers 9, wenn Mose in das Zelt hineinging, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zelts stehen. Und er redete mit Mose. Das hat die Baut Jesus gesagt. Könnte man auch fast sagen, aber wenn Mose in das Zelt hineinging, kam die Wolkensäule, sodass alle sahen, jetzt redet er mit Gott. Jetzt ist er nicht allein in dem Zelt. Es ist also nicht seine Höhle gewesen, die man manchmal braucht. Ein bisschen Rückzug, ein bisschen Zeit für sich allein. Es ist ein Ort gewesen, wo Gott selber ihm begegnet ist. Und er redete mit Mose, heisst es. Und wenn dann das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, erhob sich das ganze Volk und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zelts. Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit einem anderen redete. Und dann kehrte er jeweils in das Lager zurück. Also, Wir wissen nicht viel, was dort innen alles abgelaufen ist. Es gibt ein paar wenige Ausschnitte aus diesen Gesprächen. Aber eins wissen wir, dass der Mose sich offensichtlich immer wieder zurückgezogen hat, um allein zu sein mit Gott. So, und also, so würde ich sagen, das ist so ein erster Bestandteil von dem Kraftkreislauf. Allein mit Gott. Allein sein mit Gott. Und das ist jetzt wahrhaftig nichts Neues für euch. Aber es ist so wichtig zu wissen, für was das eigentlich steht. Und man muss das manchmal wieder so, eben wieder so eine Wädli-Massage wieder verstehen. Das ist darum entscheidend, weil dort Entscheidendes passiert. Ich komme wieder auf das zurück. Wir schauen aufs Zweite. Es gibt etwas Zweites, das man bei Mose beobachten kann. Allein mit Gott. Und man hat manchmal das Gefühl, der Mose sei so die einsame Leitfigur von dieser Exodus oder von dieser Befreiungsaktion aus der Sklaverei von Ägypten. Das stimmt so nicht. Er ist zwar, er hat eine ganz herausragende Rolle gehabt, aber der Mose war eingebettet in Gemeinschaft, in Beziehungen, in ganz wichtige Beziehungen. Ich glaube, der wäre wirklich am Schluss nicht gegangen, wenn ihm Gott nicht gesagt hätte, okay, da ist dein Bruder Aaron. Er ist bei dir an der Seite. Er kommt mit dir. Also da gibt es jemanden, da gibt es Menschen an seiner Seite. Der Aaron ist so einer. Später ist es der Josua, was von ihm heisst, er wich nicht von der Seite von Mose. Also der ist ganz eng mit dem Mose unterwegs. Zuerst als eine Art Jünger von Mose, als sein Schüler. Und dann später übergibt er ihm ja dann die Leitungsverantwortung für das Volk. Der Josua ist immer da. Der Aaron ist immer da. Der Aaron spielt nicht immer die beste Rolle, aber er ist wenigstens da. Und dann kommt sein Schwiegervater, der Jitro, und auch von dem überkommt er ganz wichtige Hinweise im Blick auf die Führung von seinem Volk. Und dann, das überliest man gern, und das schauen wir auch miteinander in 4. Mose 11. 4. Mose 11, da sehen wir, da sind ja ganz ein Haufen Leute noch näher mit dem Mose unterwegs. Numeri 4. Mose 11, ab dem Vers 16. Dort heisst es, da sprach der Herr, 4. Mose 11, 16, zu Mose: Versammle mir 70 Männer. 70 Männer von den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volks und seine Aufseher sind. Und nimm sie mit zum Zelt der Begegnung. Und sie sollen sich mit dir dorthin stellen. Dann werde ich herabkommen und dort mit dir reden. Und von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Und jetzt kommt etwas ganz wichtig: Sie sollen mit dir die Last des Volks tragen. Ich finde das so interessant, so wichtig, dass Gott nicht sagt, Mose, die Last ist gross, ich gebe dir jetzt einfach eine extra Portion Superkraft. Sondern er sagt, da sind 70 Leute, die sollen mit dir hinstehen und ich gebe ihnen von meinem Geist. Und so hat der Mose, auch wenn er oft einsam ist, kann man doch sagen, er ist nie allein. Das sind ganz viele, das sind über 100, wenn man sie würde zählen, die neben ihm, mit ihm stehen. Und das ist darum, ich glaube, das ist eine zweite Quelle von der Kraft. Die Gemeinschaft, die tragende, ich sage es einmal, tragende Gemeinschaft. Nicht einfach nur Gemeinschaft, also nicht einfach nur das Zusammensein mit jemandem. Auch das ist wertvoll. Es ist gut, Leute um sich zu haben. Aber ich glaube, da geht es noch um eine ganz bestimmte Qualität auch vom Miteinander. Menschen, die willig und bereit sind, Last mitzutragen. Die willig und bereit sind, Last mitzutragen. So, das ist so der zweite Teil in diesem Kraftkreislauf. Und dann beobachten wir ja einfach, wenn wir die Bücher lesen, dass es immer wieder passiert, dass wenn der Mose in Autorität hinsteht, dass dann etwas passiert. Es fällt schon ab im Schilfmeer, wo er seinen Stab ausstreckt und das Wasser teilt sich. Also wo Gott sich seine Kraft lässt ausgehen von seinem Diener. Und der gleiche Stab schlägt er auf einen Felsen und es kommt frisches Wasser raus zur Versorgung vom Volk. Nicht nur eine einfache Geschichte im Leben von dem Volk. Aber eins ist klar, dass er in Autorität und Kraft hat können handeln. Oder eine Geschichte, die mich besonders beeindruckt, ist die, wo er eine bronzene Schlange aufrichtet in der Wüste. Das Volk war ungehorsam, es kommen Schlangen, die Menschen werden gebissen, sie sterben daran. Und dann richtet er eine bronzene Schlange auf, die Menschen sollen darauf schauen und bleiben vom Tod verschont. Also wenn dann der Mose hinsteht und seine Führungsaufgabe und Funktion wahrnimmt, dann geht Kraft von ihm aus und er kann kraftvoll da sein für die Menschen. Auch seine Fürbitte, also wir könnten ja den ganzen Tag über den Mose reden, seine Fürbitte über das ungehorsame Volk, das Gott nicht mehr will, wo Gott genug hat. Und manchmal hat der Mose genug. Und dann gibt's wieder, dann geht er wieder in den Kraftkreislauf. Allein vor Gott. Er käset's mit ihm auf. Er lässt sich unterstützen. Und dann kann er wieder den Menschen dienen. Ich weiss nicht, ob ihr gesehen habt, was ich raus will. Es sind zwei Elemente von einem Fonds. Und es ist ein Element vom Gehen. Von der Durchlässigkeit, von der Verfügbarkeit. Verfügbarkeit könnte man sagen, das ist auch da. Aber das ist es Gott gegenüber. Das ist es ein Empfang von Kraft. Das ist es Gehen von Kraft. Und ich sage das mit euch, weil ich glaube, dass ich jetzt denke, nicht ich rede nur über Mose, ich rede über uns. Ich rede über dich und ich rede über mich. Und ich werde euch Mut machen, viel zu erwarten. Viel zu erwarten. Dass die Kraft sich zeigt, heute wieder neu, bei dir, bei mir, in deinem Umfeld. Und ich möchte, das ist eigentlich der Kern von dem, was ich sagen will, erwarte viel von Gott, wenn du mit ihm allein bist. Erwartet etwas. Erwarte viel, wenn du in echter, tragender Gemeinschaft bist. Da kommt Kraft in dein Leben. Und wenn du dann erfüllt von dieser Kraft unter den Menschen bist, in deinem Alltag, der manchmal mühevoll ist, dann erwarte das von dir, Kraft ausgeht, dass du in Kraft handelst. Ich werde das nochmal wiederholen. Einfach, falls gerade jemand einen Nick macht oder so, darf man ja auch zwischendurch. Aber ich werde es nochmal wiederholen. Und jetzt möchte ich aber mit euch zu Jesus gehen. Ich habe am Anfang gelesen aus Lukas 6. Am Schluss, von, also nicht ganz am Schluss, aber in Vers 18 und 19. Und jetzt schauen wir nochmal in Lukas 6 hinein. Wenn du die Bibel dabei hast, bitte schloss auf, denn manchmal muss man es ja mit eigenen Augen sehen. Schaut mal, was da steht. Ich gehe jetzt ein bisschen zurück zum Vers 12. Lukas 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er wegging auf den Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei. Und er wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte. Simon, Petrus, Andreas, Jakobus. Und jetzt kommt die ganze Reihe von diesen Namen bis zum Judas Iskariot. 12 Männer. Vers 17. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf ein ebenes Feld. Und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon waren da. Die waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und alles Volk wollte ihn berühren, denn eine Kraft ging von ihm aus, die alle heilte. Man sagt ja manchmal, Jesus sei der neue Moses. Er sei mehr als Moses. Ja, das ist unser Bekenntnis. Das ist mehr als Mose. Er ist auch ein Befreier, aber er befreit viel umfassender. Die Menschen von ihrer Bindung, von ihrer Schuld, von ihrer Gebrochenheit. und er stellt sie wieder her. Er ist ein Befreier aus unserem inneren Ägypten. Und er ist der andere Mose und er begibt sich aber genau gleich wie der Mose in den Kreislauf der Kraft. Er selber begibt sich in den Innen. Und wir können bei ihm nochmal wunderbar beobachten. Allein mit Gott, immer wieder. Dann kommt er oben runter und was macht er? Er sucht Gemeinschaft. Er bildet eine Gemeinschaft von 12 Männern. Und wir wissen, dass es ja viel mehr gewesen sind. Es sind, und das ist ja eine interessante Parallele, 70 Jünger gewesen im erweiterten Jüngerkreis. Merkt ihr etwas? 70. Schon bei Mose. Schon wieder da. 70. Und aus dem Voraus, den er an beiden Orten erlebt, geht er und zu den Menschen. Und es gibt Kraft von ihm aus. Wir haben manchmal das Gefühl, dass Jesus ja die Jünger eigentlich nur darum berufen hat, weil er, damit es nachher weitergeht, wenn er in den Himmel auffährt. Wenn wir im Markus-Evangelium die gleiche Stelle, die Parallelstelle zum Lukas liest, dann merkt man, dass das nicht stimmt. Er beruft sie nicht in erster Linie sogar, darum, damit er sie mal aussenden kann. Das ist also nicht eine reine funktionale Gemeinschaft. Ich brauche jemanden, der es nach mir wieder weiterführt. Sondern der Grund, warum er das macht, ist nach dem Markus-Evangelium zuerst noch ein anderer. Es heisst dort in Kapitel 3, Vers 14, Markus 3, Vers 14, genau die gleiche Geschichte. Er stieg auf den Berg, er rief zu sich, die er bei sich haben wollte. Und sie traten zu ihm hin. Und er bestimmte 12, die er Apostel nannte, damit sie bei ihm sein sollten. Also können wir es ganz simpel und einfach sagen, Jesus hat nicht allein wollen sein. Damit sie bei ihm sein sollten. Erster Auftrag an die Jünger, sind da bei mir. Sind bei mir. Und dann kommt der zweite Auftrag, und er sie aussende, zu verkündigen, mit Vollmacht die Dämonen auszutreiben und so weiter. Aber der Text ist klar, es gibt einen doppelten Berufungsgrund. Und der erste hat zu tun mit sind bei mir. Sind bei mir. Und darum ist das so eine grosse Katastrophe für Jesus, wo am Schluss die Jünger alle davonlaufen. Weil sie dort dieser Berufung nicht mehr treu sind. Bei Jesus zu sein, was immer auch passiert. So, da haben wir also den Kraftkreislauf. Auch bei Jesus. Und ich glaube, er modelliert ihn für uns. Und lass uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, um einfach noch mal das ins Übere zu nehmen in unser Leben. Der Kraftkreislauf, das allein mit Gott in tragender Gemeinschaft da sein von Menschen und erwarten, dass Kraft ausgeht, weil Kraft in unser Leben reingekommen ist. Also noch mal, wenn du allein bist mit Gott, und jetzt rede ich von dir und von mir, ich nehme mich ganz in das rein. Wenn du, wenn ich, wenn wir allein sind vor Gott, ich glaube, das ist die Einladung heute. Erwart, dass dann Kraft in dein Leben hineinkommt. Erwart das. Ich sage nicht, gespür's, weil das gespürst du manchmal nicht. Das ist nicht das Kriterium. Erwart's einfach. Erwart's einfach. Ob das jetzt eine super gute Zeit war oder ob es halt einfach war, erwart's einfach. Dass wenn du vor dem Vater bist, dass dort etwas Entscheidendes passiert. Ob du es spürst oder nicht. Der Henry Nouwen hat einmal die These gesagt, dass Jesus darum immer wieder auf den Berg, auf den Sieg in die Einsamkeit, weil er einfach nochmal hat müssen hören, was der Vater ihm bei der Taufe gesagt hat. Dort ist ja der Himmel aufgegangen. Und der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Und der Henry Nouwen sagt, der hat das einfach immer wieder müssen hören. Das hat ihn wieder müssen erfüllen, der Zuspruch vom Vater. Und ich kann mir das insofern vorstellen, dass ja Jesus so unglaublich vielen höchst diversen Meinungen über ihn ausgesetzt ist. Sie haben ihn zum König machen, sie haben Hosianna gerufen, sie haben gesagt, du bist der König und komm und überall. Und manchmal haben die gleichen Leute kurze Zeit darauf aber wieder gesagt, ach, was ist das für eine harte Rede, wer kann sie hören? Und sie verließen ihn, heißt es im Johannes 6. Also plötzlich ist er nicht mehr gut genug. Und am Ende rufen sie, kreuzigen ihn. Sie nennen ihn Fresser und Säufer. Sie verleumden ihn. Sie nennen ihn Obersten der Dämonen. Also, wenn du dich exponierst, wirst du immer beides hören. Du wirst umschmeichelt werden und du wirst in den Dreck abgezogen. Ja, auf was sollst du dich jetzt abstützen? Am besten auf keins von beiden, sondern auf die Stimme vom Vater. Wer bin ich vor dir? Und ich weiss, dass ich vor dem Vater bin, besser bin als in den Augen von manchen Menschen und dass ich gar nicht so gut bin, wie gewisse Menschen manchmal meinen. Er weiß es. Er weiß, wie ich wirklich bin. Und darum ist es wichtig, dass sein Urteil, seine Schätzung gilt. Und letztlich auch das, was wir so sehr besungen haben heute auch, seine Gnade, seine Zuwendung, seine Barmherzigkeit. Du bist mein Kind. Du bist nicht perfekt. Nein, und du bist nicht der Messias. Du kannst nicht übers Wasser laufen. Und du musst auch nicht. Du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Und angenommen von mir. Und das müssen wir hören. Darum allein mit Gott. Das ist nicht eine fromme Übung. Das ist nicht etwas, was wir machen müssen, das wissen wir ja auch, damit Gott einen guten Tag hat. Ich muss ihm auch nicht die Bibel vorlesen. Er kennt die schon. Er braucht das nicht. Er freut sich an der Gemeinschaft mit uns. So ist Gott. Er freut sich. Es ist nicht, dass er ihn langweilt. Überhaupt nicht. Aber brauchen tut er es nicht. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich muss dort die Stimme vom Vater hören. Die Vergewisserung, wer ich bin und wer ich nicht bin. Sonst versteige ich mich in meinen Erfolg und sinke in den Dreck in meinen Niederlagen. Und beides hilft nicht weiter. Beides ist letztlich Sünde. Wenn ich mich in meinen Niederlagen lasse und wenn ich in meinen Erfolg plötzlich das Gefühl habe, ich sei doch ein bisschen ein guter Hirsch im Stall von Gott, oder? Beides bricht Kraft in meinem Leben. Es setzt sie nicht frei, es bricht sie. Und darum geht es in dem Alleinsein von Gott einfach nur darum, dass sein Reden und seine Kraft in mein Leben hineinkommt. Und ich sage dir nochmal, erwarte nicht, dass etwas Verrücktes passiert. Also mal erwarte es, aber bist nicht irritiert, wenn es nicht jedes Mal passiert. Bist nicht irritiert. Glaub es einfach, dass es geschieht, dass Kraft in dein Leben hineinkommt. Glaub's. Und heb dich ihm hin. Ich habe so ein grosses Regenfass bei uns daheim im Garten, wo unter einem Dach auch noch steht. Und da hat sich in den letzten Wochen so schnell gefüllt, dass ich ein anderes grosses Fass nebendran gestellt habe und immer umgefüllt habe. Und weil ich dachte so, okay, also ja, vielleicht füllt sich dann das Leere, das jetzt leer ist, dann nochmal. Und dann ist es nicht lang gegangen und zack, ist es wieder voll gewesen, in einer einzigen Nacht. Ich habe im Moment Wasser, also zum Baden, zum Waschen, ja, nein. Aber für den Garten, einfach von mir aus, wenn es jetzt trockener wird, es ist da. Und ich habe gedacht, bei dem Regenfass, ja genau, um das geht es. Regenfass ziehen, füllen, heben, Platz machen für mehr von Gottes Realität in meinem Leben. Das ist die Zeit mit Gott. Keine fromme Übung. Nur Platz machen. Für all das Sagen, für all das Reden, für all die Korrektur, für all die Kraft, die er einfach wieder neu will in mein Leben hineinlegen. So, also damit fängt es an. Wie der Mose, wie Jesus. Wir kommen zu ihm. Und darum, wenn du bei ihm bist, erwarte etwas. Und dann geht es zum Zweiten. Erwartet das auch in der Gemeinschaft. Und ich muss jetzt euch ein Geständnis machen, das ist für mich nicht einmal so selbstverständlich, denn von dem Typ her bin ich manchmal eher so ein der, der sagt, ah ja, jetzt muss ich einfach wieder ein bisschen für mich sein. Also der Punkt da ist für mich eigentlich nicht ein schwerer. Dort zu erwarten, dass viel passiert, ist für mich nicht schwer. Ich kenne Menschen, bei denen ist es anders. Auf denen fällt das unglaublich schwer. Die zappeln und die machen und die Leute dann doch wieder diesem an und dem anderen an und die halten das fast nicht aus. Das geht bei mir. Nicht immer gleich, aber doch, das ist für mich nicht so eine Herausforderung. Aber da genau das Gleiche zu erwarten, in einer tragenden Gemeinschaft, ist für mich nicht ganz selbstverständlich. Ich habe Menschen gern, aber ich habe gerne etwas zu tun bei denen, denn wenn schon. Aber jetzt sagen, das ist ein Ort der Kraft, das ist für mich nicht naheliegend. Und ich glaube, das ist auch typisch, es ist nicht immer beides gleich naheliegend für uns. Aber wenn Jesus sagt, ich brauche Menschen um mich herum, auch um den Tank von meiner Seele zu füllen, dann finde ich das bemerkenswert. Wenn der Mose das gebraucht hat, dann ist das bemerkenswert. Und ich meine, ich glaube, es geht da wirklich um die Art von Kontakt und Beziehungen, die gar nicht so einfach sind, die aufzubauen. Nämlich, wo man nicht einfach nur zusammen ist, sondern wo man einander eine Ressource ist. Wo, darum habe ich geschrieben, eine tragende Gemeinschaft oder eine nährende, könnte man auch sagen. Und ich glaube, das geschieht dort, wo eine Atmosphäre da ist, in so einem Miteinander, wo man einander das Herz öffnen kann. Wo man einander darf sagen, wie es einem geht. Wo man darf ehrlich sein. Wo man darf von seinen Kämpfen reden. Wo man darf von seinen Herausforderungen reden, ohne dass der andere einem komisch anschaut. Wo man darf, ja, ganz einfach ehrlich sein. Wo die Fragen, die ich habe, Platz haben. Und ja, Gemeinschaft ist manchmal schwierig. Menschen sind manchmal schwierig. Vor allem die anderen. John Ortberg hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel «Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst». Also das heisst, immer dort, wo du dich öffnest, immer dort, wo du dich verletzlich machst, lernst du nicht nur die schönsten Zeiten von deinem Gegenüber kennen, sondern auch seine Schwierigkeiten. Seine, dass er dich manchmal auch enttäuscht. Jesus hat genau gewusst, wer er da beruft. Ein Judas Iskariot. Einer, der ihn am Schluss verratet. Und er hat ihn trotzdem bei sich gehabt. Er hat ihn trotzdem reingeschlossen in die Gemeinschaft. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht allein auf die Gemeinschaft verlassen. Es wäre fatal, wenn wir den Punkt weglassen würden und nur auf die Gemeinschaft setzen. Denn dann erntest du eigentlich nur Frustration. Denn du wirst Menschen haben um dich herum, wo du dich ihnen öffnest und sie werden dich verraten, sie werden dich allein lassen, sie werden dich im Stich lassen, sie werden ungeschickte Sachen sagen. Das heisst, wenn du dann nicht aus der Verankerung von deinem Vater kommst, dann machen die dich da verrückt. Und dann lässt sie fallen. Und nur wenn die Verankerung vom Vater dich hebt, kannst du bleiben in dieser Gemeinschaft von unvollkommenen Menschen. Nur dann. Nur dann gehst du nicht auf, nur dann suchst du wieder die Versöhnung, nur dann vergibst. Und dann passiert ja eben etwas ganz Entscheidendes. Ich weiß nicht, ob er die Erfahrung auch schon gemacht hat. Dort, wo du das Gefühl hast, eine Beziehung ist am Ende. Wenn du dort aus dem Kreis, mit dem Kreislauf der Kraft in den Kreislauf der Versöhnung trittst und es dann eine Umarmung gibt und es dann eine Wiederherstellung gibt, dann wirst du in dieser Beziehung in Zukunft ein Mass von Krafterfahrungen machen, wie du sie vorher gar nicht hattest. Wir meinen aber dann manchmal, okay, der Mensch, mit dem kann ich keine tragende Beziehung haben, die muss den lassen. Und wir bringen uns um die Krafterfahrung von einer versöhnten Beziehung. Ich habe das schon mehrmals erlebt, bei Menschen, wo ich eigentlich schon fast gedacht habe, das ist gelaufen. Wir finden einander nicht mehr. Es ist zerrüttet. Und ja, das gibt es auch. Das gibt es manchmal auch. Wir müssen auch lernen, mit dem umzugehen. Aber wenn wir das nicht so schnell sagen und dem, der uns schuldig wurde, ist wieder eine Chance gegeben, dann sind das manchmal am Schluss die entscheidenden Beziehungen in unserem Leben. Weil dort etwas gewachsen ist, das durch einen durch eine Teufel durch ist und einfach ganz eine andere Qualität hat. Und so wird uns dann genau die Beziehung manchmal oft, gerade die werden für uns zu einem Ort, wo wir Kraft drin tanken, weil wir aufgehoben sind. Ich habe für mich das vor ein paar Jahren, wo meine Frau mir dann gesagt hat, du hast ja gar keine richtigen Freunde. Meine Frau ist Deutsche und ganz ehrlich zu mir, das ist gut, aber nicht immer angenehm. Und da sagt sie mir, du hast keine Freunde. Ich hatte viele Argumente gehabt, um sie wieder zu legen, aber ich habe gemerkt, das stimmt. Das stimmt. Ich habe schon über viele Leute herum, aber das hier, die tragenden Beziehungen, wo sind die eigentlich? Und ich habe dann für mich nach einem längeren Prozess das wieder definieren müssen, was sind eigentlich tragende Beziehungen, was passiert dort? Und ich habe das in einem Buch, im Echt und Stark, das ist das erste Buch, das jetzt gerade wieder frisch rausgekommen ist, in 5 Punkte festgehalten. Und ich mache es nur ganz kurz, keine Angst. Ich möchte ehrlich sein. Ich brauche eine Beziehung, in der ich ehrlich sein kann. Wirklich kann sagen, wie es mir geht. Das Zweite, ich möchte mit Menschen im Glauben unterwegs sein, wo unser Alltag zur Sprache kommt. Also wo wir uns nicht versteigen in reine theologische Diskussionen, die haben auch ihren Platz, aber wo wir das anwenden auf unser Leben, auf Familie, auf Arbeit, auf Umgang mit Geld. Es muss an den Boden kommen. Ich muss mit Menschen um die Umsetzung von all dem, was ich weiss, in meinem Leben reden. Drittens, Rechenschaft. Ich möchte Rechenschaft ablegen für meine nächsten Schritt. Ich möchte sagen, das ist mein nächster Schritt und du darfst mich wieder fragen, ob ich es gemacht habe. Und wenn nicht, lade ich dich ein zu einem Fünfgänger. Und 2-3 Mal ist das schön, aber irgendwann wird es teuer. Also dann mache ich es dann vielleicht doch auch gescheiter. Ich kann ja dann immer noch ihn einladen zu einem 4,5-Gänger. Also Rechenschaft. Stichwort 4. Führung. Ich möchte, bevor ich wichtige Entscheidungen in meinem Leben treffe, sie mit ein paar Menschen besprechen. Und ich möchte sagen, gehört ihr Gott, wir reden zu euch und ich möchte das ernst nehmen. Also ich möchte Führung in Anspruch nehmen, auch durch so Menschen. Und das Letzte noch, Ermutigung. Ich möchte der sein, wo all das für die Leute auch ist, was ich jetzt genannt habe, aber wo vor allem auch Ermutigung Platz hat, dass man einander den Rücken stärkt, dass, wenn es jemandem nicht gut geht, ist, dass ich mich nicht frage, ja, wer könnte jetzt zu dem schauen, sondern dann weiss ich, jetzt bin ich dran. Ich möchte eine Schar von so Menschen haben. Und ich habe mehrere Jahre gebraucht, um so Kreise aufzubauen. Es braucht Zeit. Und ich habe sie heute und ich bin so dankbar dafür. Für meine Frau, die den Mut hatte, mir das gerade aus ins Gesicht zu sagen. Und für ein paar Männer, die willig sind, sich auf das einzulassen, auf das Projekt mit diesen 5 Stichworten. Stresst dann manchmal die Leute ein bisschen, wenn ich so komme mit, schau, das sind 5 Punkte, willst du das auch? Dann könnten wir uns zusammen auf den Weg machen. Und die fühlen sich dann manchmal gerade ein bisschen überfordert. Aber ein paar sind dabei geblieben. Und das ist eine Quelle von der Kraft. Also, wenn du mit Menschen zusammen bist und du kannst ehrlich sein, erwarte, dass Kraft in dein Leben hineinkommt. Und dann, wenn du zu Menschen gehst, wenn du morgen zu Menschen gehst, wenn du heute Nachmittag in deine Familie gehst oder über einen Nachbargartenhag schaust, erwarte, dass geschieht, was hier bei Jesus beschrieben ist. Es ging Kraft von ihm aus. Also, das absorbiert sich nicht in mir rein, sondern das sucht eigentlich nur wieder einen Weg nach Hause. Erwart, dass Kraft von dir ausgeht. Und zwar würde ich es gerne so sagen, auch wie es der Henry Nouwen an diesem Punkt sagt. Er sagt, wenn Gott dich ruft, die Kranken zu heilen, wenn Gott dich ruft, vollmächtige Gebete zu reden, Dämonen auszutreiben, dann ist das nicht in erster Linie etwas, was du jetzt tun musst, sondern es ist eigentlich eher etwas, was du darauf vertraust, dass er es tut. Du vertraust einfach nur, dass er es tut. Kein Kraftakt. Konzentration schon, Ernsthaftigkeit schon, 100% ja, aber kein Krampf. Erwart einfach, dass Kraft von dir ausgeht. Und ich kann euch nur bezeugen, seit ich so in Situationen hineingehe, egal wie ich mich fühle, egal auch wie kraftvoll, also ich kann ja meine geistlichen Muskeln nicht im Spiegel anschauen, die wenigen da, die kann ich sehen, was man davon sieht. Aber sonst, meine geistlichen Muskeln und mein Urteil über meine geistlichen Muskeln ist sowieso meistens falsch. Und es ist ja bei Gott sowieso so, dass manchmal genau dort, wo das Gefühl sagt, du bist schwach, dass dort besonders viel Kraft ist. Das ist ja das Paradoxe, wenn es um Gott geht. Und das heisst, sie dich einfach nur sagen, egal wie die Umstände sind, heute geht Kraft aus von mir. Nicht wegen mir, wegen dir. Es geht Kraft aus. Und du tust dein Werk. Und dann stehe ich manchmal nur noch daneben und kann sagen, ja, schau, da siehst du es. Wunderbar, ich muss mir gar nicht darauf einbilden. Es ist wunderbar, es geschieht einfach. Es geschieht. Nicht immer dann, wenn ich will, nicht immer so, wenn ich will, bin ich ganz ehrlich, aber viel mehr, als ich manchmal damit gerechnet hätte früher. Und es ging Kraft von ihm aus. Also das ist eine Sache vom Vertrauen. Vertrauen einfach drauf. Wenn wir uns Kopf über unsere Aufgaben stürzen, ohne den Kreislauf, dann geht nicht Kraft von uns aus, sondern geht uns der Saft aus. Aber Gott möchte nicht, dass der Saft, ich kenne das auch in meinem Leben, ich hatte so Zeiten gehabt. Dann ist nicht Kraft von mir aus, dann ist der Saft aus. Und das ist einfach wieder ein Ruf in den Kreislauf hinein von der Kraft. Es ist einfach wieder neu die Einladung, Gang hinein in den Kreislauf von der Kraft. Und dann vertraue mir, ich werde es machen. Ich werde es machen. Und das ist das Schöne am Älterwerden. Du kannst immer mehr genau das beobachten, dass er es macht. Im entscheidenden Moment, wo du selber kaum mehr hast. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht doch, aber wo es sich schon einfach schwierig angefühlt hat. Richtig schwierig. Und dann kommt er und er macht es. Und es ging Kraft von ihm aus. Und es soll Kraft von dir ausgehen. Amen.